deutsches Nein um jeden Preis wird zunächst keine andere Wirkung haben, als dass Deutschland das größte Risiko auf sich nimmt, jeden nur möglichen und denkbaren Krieg in der Welt auf seinem Boden herbeizuführen. Ein deutsches Nein um jeden Preis oder ein Ja unter unmöglichen Bedingungen wird zunächst dazu führen, dass alle Verteidigungsmittel der Westmächte auf ein Europa eingestellt werden, das einen amerikanischen Brückenkopf darstellt. Wir wenden uns mit Leidenschaft gegen die Theorie vom Brückenkopf, die auch in Amerika diskutiert wird. Aber, Herr Kollege Ollenhauer, wir sind nicht verantwortlich für Dummheiten, die in Amerika gesagt werden. Darum soll man uns nicht immer verantwortlich machen für Dummheiten, die bei uns gesagt werden. Auch die hat der Heilige Geist nicht immer bevorzugt, Kollege Schöttle. Auf ein Europa eingerichtet werden, das einen großen amerikanischen Brückenkopf darstellt und in dem Deutschland als das natürliche Aufmarsch- und Kampfgebiet von beiden Seiten betrachtet wird. Und da ist für die Übergangszeit, meine Damen und Herren, ist für uns ein unerträglicher Gedanke, zu wissen, dass die Verteidigungspläne in diesem Falle von den alliierten Generalstäben, die sich in ihrer Mentalität von denen der gesamten Welt nicht unterscheiden. Die Pläne dieser Generalstäbe ohne Rücksicht auf Deutschland in diesem Falle und vielleicht sogar auf Kosten Deutschlands eingerichtet werden. Wir wollen und müssen verhindern, dass irgendwelche Verteidigungspläne für Europa gefasst werden, die nicht unsere Zustimmung haben und auf unsere Lage in vollem Umfang Rücksicht nehmen. Wir wollen und müssen erreichen, dass die Alliierten das Risiko einer Verteidigung Europas ostwärts der deutschen Grenze vorbereiten und auf sich nehmen. Auf lange Sicht wird ein deutsches Nein und französische Halsstarrigkeit nicht nur zum Scheitern der europäischen Einigung, sondern zu einer Verkürzung der amerikanischen Verteidigungslinie führen. Das heißt mit anderen Worten zur Aufgabe des kontinentalen Europas, wenn von ihm nicht in absehbarer Zeit die eigene Verteidigung unter dem Schutze der amerikanischen Garantie aufgebaut wird. Ob es gerne gehört wird oder nicht, gesagt werden muss es einmal, weil es so ist. Man soll den Teufel nicht an die Wand malen und damit versuchen, politische Wirkungen zu erzielen. Man soll sich aber auch nicht scheuen, dem Volke die Wahrheit über unsere wirkliche Lage zu sagen. Wir können auf die Dauer weder den europäischen Völkern noch den Amerikanern zumuten oder von ihnen erwarten, dass sie allein Opfer für unsere Verteidigung bringen, wenn wir es ihnen auch gönnen würden. Wenn wir nicht selbst bereit sind, nach Erfüllung der notwendigen Voraussetzungen einen Teil dieser Last zu übernehmen. Der auf die große politische Ebene erhobene Standpunkt, dass es meinem Vater recht geschieht, wenn ich mir die Hände erfriere, weil er mir keine Handschuhe kauft, mag nur für verantwortungslose Kindsköpfe berechtigt erscheinen. Für Träger einer echten Verantwortung ist er verantwortungslos. Allerdings hat es bisher an ausreichenden Bemühungen gefehlt, unser Volk über die wahren Bedingungen, unter denen es steht, in genügendem Maße aufzuklären. Viele Neinsager können gewonnen werden, wenn man ihnen sagt, warum es geht. Sie dürfen nicht von vornherein mit den Kommunisten in einen Topf geworfen werden. Darum muss Klarheit geschaffen werden bei den jungen Menschen, bei den Frauen, bei den alten Soldaten, bei dem Millionenheer der Gleichgültigen, die glauben, sie hätten nichts zu verlieren oder sie wüssten nicht, was zu verteidigen wäre überhaupt hier. Vollends kindisch wäre es zu glauben, dass wir Deutsche nach einer sowjetischen Überrollung, wenn auch unter unangenehmen Begleiterscheinungen, ruhig weiterleben und weiterarbeiten könnten. Die Sowjets würden bei uns dasselbe tun wie in den osteuropäischen Staaten, nämlich deutsche Menschen als Vorwalze für die Rote Armee und als Kanonenfutter gegen die Amerikaner benutzen. In diesem Falle müssten wir vor einer Wiedereroberung durch den Westen beinahe genauso viel Besorgnis haben wie vor der sowjetischen Überrollung. Ihre These, Herr Kollege Dr. Schmidt, ist gar nicht da, die Sie in München aufgestellt haben. Ich setze hinter Ihnen. Herr ja, der Präsident Dr. Schmidt ist der irdischen Ansprache, Herr Kollege, entzogen. Die Sie in München aufgestellt haben, es sei besser als gesunde Menschen in ganzen Häusern überrollt zu werden, wie als Krüppel in Erdlöchern, wenn die Zeitung richtig berichtet hat. Wäre richtig und brauchbar, darum habe ich die Einschränkung gemacht, wäre richtig und brauchbar, wenn sie möglich wäre, wenn diese These nicht auf falschen Voraussetzungen aufbaute. Uns interessiert nicht der mutmaßliche Sieger des Dritten Weltkrieges, uns interessieren alle Möglichkeiten der Verhinderung des Dritten Weltkrieges auf europäischem Boden. Wir stehen nicht an zu erklären, dass wir von Herzen gerne auf jeden Gedanken an einen Verteidigungsbeitrag verzichten, wenn die Sowjetunion durch wirkliche Verminderung ihrer Rüstungsstärke und durch echte Verhandlungsbereitschaft ausreichende Garantien gibt. Es gibt für uns Deutsche in dieser Weltlage keine Neutralität, die nicht zwangsläufig den Bolschewismus heraufbeschwört. Das heißt, nur ein kollektives System der westlichen Welt in voller Solidarität, einschließlich Deutschlands, kann den Frieden retten, was das Ziel und Fernziel unserer Politik allein sein muss. Wir begrüßen es, dass die Gewerkschaften in einer klaren Stellungnahme jeden Gedanken an eine Neutralität gegenüber den Feinden ihrer Demokratie konsequent abgelehnt haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Politiker der Notgemeinschaft, ja auch Sie, meine Damen und Herren der SPD, sollen sich der Ansicht nicht verschließen, dass Ihre Stellungnahme zum deutschen Verteidigungsbeitrag, wenn Sie auch grundsätzlich den Ohne-mich-Standpunkt ablehnen, draußen in der Öffentlichkeit praktisch zur Stärkung des Ohne-mich-Standpunktes beigetragen haben. Wovon wir uns bei unzähligen sozialdemokratischen Diskussionsrednern überzeugt haben. Sie beschwören Geister herauf, auch wenn Sie es nicht glauben, Herr Kollege Dr. Melies. Sie beschwören Geister herauf, die Sie nie wieder loswerden. Auch dann nicht, wenn Sie es wollen und wenn Sie es brauchen. Der Ohne-mich-Gedanke führt zwangsläufig zu einer Entscheidung der westlichen Welt, die schließlich ohne euch, dann gegen euch und zum Schluss mit euch unter bolschewistischen Fahnen heißen wird. Meine Damen und Herren, wir sollten in gemeinsamer Verantwortung die Voraussetzungen festlegen, die einen deutschen Verteidigungsbeitrag ermöglichen. Und wir sollten für unsere Voraussetzungen eine klare, sachliche Stellungnahme abgeben. Ich möchte Sie, meine Damen und Herren von der SPD, dringend bitten, die Frage eines deutschen Verteidigungsbeitrages nicht vom Standpunkt des Stimmengewinns für die nächsten Wahlen zu betrachten. Ich habe dabei die Landtagswahlen in der amerikanischen Zone vom November 1950 in Betracht. Mit diesem Plakat, ein Massengrab mit einem Gewehr, einem Stahlhelm drauf, darüber nie wieder, darum SPD. Damit treibt man keine politische Propaganda, am wenigsten eine parteipolitische Propaganda. Das Opfer, das in der Vergangenheit gebracht worden ist und das Opfer, das heute anderswo auch für unsere Freiheit gebracht wird, ist zu ernst, als um in Plakaten verwendet zu werden. Meine Damen und Herren, darf ich zum Schluss sagen, wir sind uns sehr wohl bewusst, Herr Bundeskanzler, auch von unserer Fraktion aus, dass die Nichterfüllung der notwendigen Voraussetzungen, die von uns in einer eigenen Stellungnahme noch vorgelegt werden, auch bei uns zu einem Nein in dieser Frage führen kann. Wir erklären aber nicht, dass überhaupt die Umstände gar nicht geschaffen werden könnten, unter ihnen ein Ja möglich wäre, wie es Herr Kollege Ollenhauer getan hat. Die Regierung muss es sich angelegen sein lassen. Ja, die Umstände mit der Neuwahl, das sind für uns nicht die Umstände, die Sie meinen. Die Regierung muss es sich angelegen sein lassen, mit der Regierungskoalition und der verantwortungsbewussten Opposition die Voraussetzungen für die Verhandlungen mit dem Auslande festzulegen und dort diese Voraussetzungen zu vertreten. Meine Damen und Herren, wir wissen sehr genau, praktische politische und militärische Gleichberechtigung, ausreichende Sicherheitsgarantie. Herr Guderian beruft sich auf Dr. Schumacher. Wir sind uns völlig einig in dieser Frage mit Dr. Schumacher, wie mit dem Zitat von Guderian in seinem Buch »Kann Westeuropa verteidigt werden?« Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt passen Sie auf, Herr Dr. Arndt, jetzt komme ich noch mit was. Sie haben doch in Hessen eine so große Zahl von Besatzungsgeschädigten und Besatzungsverdrängten. Was glauben Sie, wie die Begeisterung bei uns für die europäische Verteidigung wachsen würde, wenn die These Dr. Schumachers, dass mindestens 60 bis 70 angelsächsische Divisionen, das ist so die Kleinigkeit von 1,5 Millionen Mann, mit Unterkünften, Truppenübungsplätzen, Kasernen und Flughäfen bei uns untergebracht sein würden. Meine Damen und Herren, solange wir es nicht für notwendig halten, dass Deutschland zu einem Heerlager der Amerikaner wird, dass man Zivilisten mit der Laterne suchen muss, wollen wir nicht dazu beitragen, durch die Stellung solcher Voraussetzungen für unser Volk untragbare psychologische und praktische Bedingungen zu schaffen. Eine klare Friedenspolitik der Stärke und Mäßigung, wirksame Garantie dafür, dass der Aufbau eines deutschen Verteidigungsbeitrages auf der Grundlage des demokratischen Rechtsstaates erfolgt. Und der finanzielle deutsche Beitrag darf weder die Währung gefährden, noch die sozialen Leistungen vermindern, noch einen Druck auf den Lebensstandard der sozial Schwachen ausüben. Diese drei Forderungen, es ist nicht so, wie Kollege Ollenhauer erzählt hat. Ich will mir ersparen, hier das Ergebnis der gestrigen Verhandlungen, das Ihre Herren genauso wie ich gehört haben, etwa hier vor Ihnen auszubreiten. Aber wenn es gesagt werden muss, in einem Satze, bis jetzt ist der Bundesfinanzminister keinen Schritt über diese Linie hinausgegangen. Und wir sollten ihm den Rücken stärken, dass er diese Linie bis zum Abschluss beibehalten kann. Meine Damen und Herren, Sie sprechen von den gegebenen Voraussetzungen. Wir sollten bei der Frage der Voraussetzungen ausschließlich von den politisch-sachlichen Gegebenheiten ausgehen. Wir sollten uns hüten, Sie und wir, von der Frage der Möglichkeit eines politischen Geschäftes innerhalb Deutschlands auszugehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Schicksal Deutschlands ist untrennbar mit dem Schicksal der freien Welt verbunden. Die amerikanische Sicherheitsgarantie muss so lange ausreichen, bis die europäische Wirtschaftskraft, die staatliche Kraft und politische und verteidigungsmäßige Kraft organisiert ist. In dem Verteidigungsvertrag ist nicht nur festgelegt, dass Deutschland nicht diskriminiert werden darf. Es ist dort auch festgelegt, dass jeder Angriff auf ein Land dieses Paktes durch das Eingreifen aller Länder beantwortet wird. Und es ist, und das ist für uns vielleicht ein wesentlicher Bestandteil, ebenfalls festgelegt, dass ein weiteres Eingreifen der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft ohne Zustimmung aller Mitglieder, also ohne deutsche Zustimmung, nicht möglich ist. Und wenn jemand sagen wollte, der Westen führt einen Präventivkrieg, Deutschland ist in der Lage, einen Präventivkrieg durch eine klare Entscheidung von herüben wie von drüben, auch wenn er dort nicht ernsthaft propagiert werden kann, einen Präventivkrieg zu verhindern. Meine Damen und Herren, wir müssen uns lossagen bei der kommenden Entscheidung von einer dumpfen Erwartung der Zukunft. Und wir sollten diesen Weg, meine Damen und Herren von der SPD, in gemeinsamer Verantwortung gehen. Möge es uns erspart bleiben, einmal darüber nachzudenken, wie es Ihren Parteifreunden und meinen Gesinnungsfreunden in der Vergangenheit gegangen ist. Darüber nachzudenken, was man hätte tun sollen, als es Zeit gewesen ist. Heute ist es noch Zeit, erstens zu prüfen, zweitens zu entscheiden und drittens in europäischer Verantwortung danach zu handeln. Es lebe Europa!